Ihr Lieben, heute möchte ich, dass wir uns weiter mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen. Das geht ja schon eine ganze Weile mit uns mit. Mittlerweile sind wir dann auch bei Jesus angekommen und beschäftigen uns damit, wie er seinen Heilsauftrag umgesetzt und mit welcher Kraft und Vollmacht von ihm und seiner Botschaft, welche Kraft und Vollmacht davon ausgeht. Wir haben das schon an so manchen Dingen gesehen. Zum Beispiel anhand der Predigt von Nazareth. Da haben wir gesehen, worum es Jesus wirklich geht. Nämlich Armen gute Botschaft zu verkündigen. Gefangene der Sünde zu befreien und vom Teufel und vom gottlosen Leben zerschlagen in die Freiheit zu senden. Und als Voraussetzung, um das in unserem Leben real zu erfahren, müssen wir unsere Armut, unsere Krankheit, unsere Gefangenschaft vor Gott erkennen und anerkennen. Die Hörer in seiner Heimatstadt Nazareth, die taten das nicht. Die waren wohl zu stolz auf sich und ihre Abstammung. Und erst als Jesus weiterzog nach Kapernaum, da reagierten die Menschen anders. Da haben wir letzte Woche auch darüber gesprochen. Sie nahmen Jesus und seine Botschaft des Evangeliums an. Und da passierte es dann auch, dass Menschen heil wurden, geheilt wurden, erneuert wurden, gesund wurden, frei wurden. Für uns stellte und stellt sich immer wieder die Frage, sind wir die Zuhörer in Nazareth, die sagen, ich brauche das gar nicht. Oder sind wir die Zuhörer in Kapernaum, die sagen, ich brauche das, ich will das. Das entscheiden wir. Kommen wir zu Jesus, weil wir bekennen, dass wir ihn als Arzt, als Heiland, als Befreier wirklich nötig haben. Oder nicht? Ich glaube, dass der Heilige Geist uns dabei ganz stark hilft, ganz stark hinzieht, uns ganz stark das auch immer wieder ins Bewusstsein rückt, immer wieder klar macht, dass wir ihn brauchen. Dass eine Sehnsucht in uns wächst über das, was Jesus tun kann und will in unserem Leben. Und Lukas beschreibt in diesem grundlegenden Entscheidungsprozess dann noch die wichtige Rolle des großen geistlichen Machtkampfes, der dabei die zentrale Rolle spielt, nämlich der Kampf gegen die finsteren Mächte, die Jesus eingeht, gegen Satan und seine Dämonen, den Jesus ja letztlich gezwungen ist zu führen, um uns Menschen aus der Finsternis herauszureißen. Und wir sehen, wie Jesus sein Wort, seine Verkündigung wirklich so als Waffe gegen diese finsteren Mächte einsetzt. Wie geht's jetzt weiter? Die nächste Geschichte, die wir uns heute anschauen wollen, ist der Fischzug des Petrus. Das ist Sondergut bei Lukas. Sondergut nennt man eine Geschichte, die nur bei einem der Evangelisten zu finden ist. Und wenn Lukas nun aus der Fülle von den ganzen Jesusgeschichten, die uns zur Verfügung steht, die er hätte berichten können, eine wählt, die kein anderer ausgewählt hat, dann doch bestimmt deshalb, weil sie dem, was Jesus auf dem Herzen hat oder was Lukas auf dem Herzen hat, was wir von Jesus wissen sollten, weil diese Geschichte besonders dem nahe kommt. Und warum geht es in dieser ersten Geschichte? Es geht um einen, der Jesus schon mal begegnete, der sogar einen frommen Hintergrund hatte und der dennoch in der besonderen Begegnung mit Jesus erkennt, ich bin ein Sünder. Ich kann vor Gott und vor Jesus nicht bestehen. Tja, und das war damals schon und ist heute umso mehr ein Thema, das niemand gerne hörte. Aber dass Gottes Wort und dass Jesus uns immer wieder zumutet, auch über Sünder zu sprechen, auch über das zu sprechen, was uns trennt von Gott. ob es uns das nun passt oder nicht. Ob es in die Zeit passt oder nicht. Ich habe gerade einen Bericht, du hast das schon am Anfang erwähnt, dass du auf der Bundeskonferenz war. Und da gab es einen Vortrag von Professor Feigs. Und da gab es auch in der Zeitschrift Die Gemeinde einen kleinen Abdruck oder eine kleine Zusammenfassung von diesem Bericht. Und da geht es genau darum, ob das Thema, ob man heute noch über Sünde reden kann oder nicht. Wie greift das auf? Und ich lese uns aus diesem Bericht mal so ein paar Zeilen vor. Es geht eigentlich darum, dass er sich damit auseinandersetzt, dass eigentlich Spiritualität brummt. Studien belegen einen gesellschaftlichen Trend hin zur Sinnsuche und einem geistigen Leben. Das ist tatsächlich so. Gleichzeitig aber erleben die Kirchen ganz große Austrittszahlen. Und auch viele Freikirchen kämpfen, ich nenne das mal, mit stagnierendem Wachstum. Passiert nichts mehr. Eher wird es weniger, als dass es mehr wird. Wie kommt es, dass eben jene Institutionen, also diese Kirchen, die sinnsuchende Gesellschaft, dass eben jene Institutionen, die über Jahrhunderte das geistliche Leben in Europa prägten, solche Schwierigkeiten haben, diese Gesellschaft, die ja Sinn sucht, mit ihrer Botschaft noch zu erreichen? Und dieser Frage, die widmet sich Tobias Feigs, der ist Professor für praktische Theologie an der CVJM-Hochschule in Kassel. Und grundlegend, sagt er, sei die Beobachtung eines gegenwärtig stattfindenden Paradigmenwechsels. Also es wechselt sich was. Globalisierung, also alles, du bist mit allem vernetzt mittlerweile. Die ganze Welt ist in deinem Wohnzimmer quasi. Digitalisierung, dass wir im Prinzip nur noch vom Internet und vom Computer abhängig sind, dass eigentlich unsere ganzen Lebensprozesse darüber auch gesteuert sind. Individualisierung, das heißt, jeder ist sich selbst der Nächste. Und eine gesellschaftliche Pluralisierung, die sagt, alles ist gut. Die nicht sagt, das ist gut und das ist schlecht. Die zeugen von Umbrüchen von großer Tragweite. Das ist auch so. Bisherige Denk- und Wertesysteme würden heute in Frage gestellt und geben vielen Menschen keinen Halt mehr. Habe das Christentum über lange Zeit die Deutungshoheit in den existenziellen Fragen des Lebens gehabt, so konkurriere es heute mit einer Vielzahl an Religionen und Philosophien. Existenzielle Fragen wie, was ist das gute Leben, was gibt Sinn und Halt, hätten in diesem Wertevakuum eine hohe Bedeutung im Dschungel der Meinungen und Möglichkeiten, nehmen wir die Gesellschaft feste Glaubenswahrheiten und Dogmen, jedoch als überholt und einengend wahr. Du bist ein Sünder, zu sagen, passt da nicht rein. Menschen, so Feigs, sehen sich verschiedene Entwürfe an und greifen sich das heraus, was ihnen subjektiv hilft und Sinn gibt. Wahrheit werde als das verstanden, was einem gut tut. Wichtig sei nicht mehr, was ich glaube, also nicht mehr der Glaubensinhalt, sondern wie ich glaube, die Haltung, die Praxis. Und dabei könne es auch zur Vermischung verschiedener religiöser Elemente kommen. Und das erleben wir auch so. Und die Situation der Kirchen in diesem neuen Kontext zu verdeutlichen, verwendete Feigs das Bild einer Brücke, die neben einem Fluss steht, der seinen Flusslauf geändert hat. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich wohne im alten Emsbett. Unser Haus steht im alten Emsbett. Wir können die Brücke renovieren und schön anmalen, zum Beispiel auch durch modernen Lobpreis. Die Brücke führt dennoch nicht mehr über den Fluss. Das ist ein tolles Bild. Da steht eine Brücke und wir versuchen, die zu renovieren, aber das Eigentliche passiert da gar nicht mehr. Stattdessen müssten wir, so Feigs, unsere bisherigen Dogmen und Lehren hinterfragen, um die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit zu erreichen. Konkret wurde Feigs bei klassischen Formen der Verkündigung. So sei beispielsweise die Rede von Schuld und Vergebung vielen Menschen fremd, da kein Schuldbewusstsein vorliegt. Ich glaube, wir können heute nicht, ich kann das auch dir nicht sagen. Du bist ein schlechter Mensch, bist schuldig. Nicht mehr und nicht weniger wie ich. Der Begriff Sünde, der wird als ethisch bevormundend wahrgenommen. Und auch, hier schreibt der Kampfesmetaphorik, zum Beispiel der Kampf Gut gegen Böse, entspreche nicht mehr diesem Zeitgeist. Diese biblische Botschaften seien für die Menschen von heute nicht mehr verständlich. Es bedürfe daher neuer Wege der Verkündigung, um die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit zu erreichen. Soweit zitiere ich mal aus diesem Artikel. Darf man noch über Sünde reden? Ist das so? Ich stelle das mal so ganz provokant hin. Und vieles von dem, was Falk sagt, kann ich nachvollziehen. Wie steht es denn in der Bibel, die ja unsere Grundlage ist, über unser Leben nachzudenken? Die Grundlage ist, die deutlich macht, wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Wie können wir das leben? Wie finden wir in diese Beziehung? Und. Und ich finde, dieser Text heute, der spricht da sowas von rein, wie es besser gar nicht sein kann. Ich lese uns einmal aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, während das Volk sich um ihn drängte und das Wort Gottes hörte und er am See Genezareth stand, dass er zwei Boote am Ufer liegen sah. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte Jesus zu Simon: Fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon entgegnete: Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine große Menge an Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen und sie machten beide Boote so voll, dass sie beinahe versanken. Und als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle, die mit ihm waren, erschraken über den Fang, den sie getan hatten. So auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Scheinbar hat Jesus unserem Petrus, Simon Petrus, seine Sündhaftigkeit wohl gar nicht um die Ohren gehauen. Sondern Jesus handelt in Petrus Leben in Kraft und Vollmacht. Ja, er handelt übernatürlich, nicht erklärbar in Petrus Leben, sodass dieser erkennt: Ich habe es hier mit Gott zu tun. Und von diesem Gott kann ich nicht bestehen. Petrus erkennt es selber. Petrus erkennt selber, dass sein Leben nicht vor Gottes Heiligkeit bestehen wird. Und dazu musste ihn überhaupt keiner drängen. Er kam in der Bewegung und in dem, dass er dem ausgesetzt war, was Jesus tun kann und wird, zu der Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß nicht, wie ihr das in der Vergangenheit erlebt habt. Ich kenne noch ziemlich viele Verkündigungen, wo es in erster Linie darum ging, einem zu erklären, dass er schuldig ist vor Gott und dass er ein schlechter, ein übler Sünder ist. Es war ganz lange unsere Vorstellung davon, wie man jemanden erklären soll, dass er vor Gott kapitulieren muss. Und die meisten Menschen heute fragen sich, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ja, viele Menschen sind nicht schlecht. Es gibt Menschen, die engagieren sich ein deutliches mehr, als wir Christen das je tun. Und dem soll ich sagen, du bist ein übler Sünder, kehr rum. Das funktioniert so nicht. Das hat damals schon nicht richtig funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, wer wir vor Gott sind. Dass wir das selber erkennen. Gehen wir noch intensiver in diesen Lukas-Text. Und ich erinnere uns, heute ist Pfingsten. Der Heilige Geist, eine der Kernaufgaben des Heiligen Geistes ist, uns vor Gott zu stellen und uns erkennen zu lassen, wer wir vor Gott sind. Nochmal zurück zu Lukas. Offensichtlich erlebt Jesus hier so etwas wie so eine Massenbegeisterung. Ausgelöst durch seine kraftvollen Predigten in Wort und Tat. Da sind ja auch die Leute reihenweise gesund geworden, die sind frei geworden, da ist wirklich was passiert. Und die Leute drängen sich um ihn. Und das nicht nur in einer Kirche, wo er war, oder in der Synagoge, sondern auf dem freien Feld oder am Ufer, wo er gerade war. Immer da, wo auch immer sie ihn trafen, wie hier am See Genezareth. Und was uns als sicheres Zeichen dient, dass es dort echt viele Leute gab, die zu Jesus kamen, ist die Tatsache, dass Jesus zum Predigen normalerweise sitzt. Und dass er sogar hier ein Boot nahm, eben das Boot von Petrus, den er auch schon kannte, um möglich zu machen, dass ihn alle hörten. Er fuhr halt raus und konnte dann zu einer großen Menge sprechen. Was er da predigte, davon lesen wir gar nichts. Jedenfalls beendete Jesus seine Predigt und dann geht unsere Geschichte eigentlich erst los. Irgendwie hatte ihm wohl der Heilige Geist, wir erinnern uns, dass Jesus schon erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist bei seiner Taufe, dass der Geist auf ihn kam, dass Gott sich zu ihm stellte, dass der Himmel aufging und eine Stimme zu hören war, das ist mein geliebter Sohn und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn kam. Irgendwie hatte ihn wohl dieser Heilige Geist noch eine Lehrlektion speziell für Petrus aufs Herz gelegt. Das können wir immer wieder beobachten. Jesus spricht einzelne Personen immer wieder ganz speziell an. Der Heilige Geist führt Jesus immer wieder in direkte Begegnung mit Einzelnen. Und das ist bis heute so. Wenn Jesus Christus dich nicht persönlich, einzeln, dich berührt, passiert nichts. Und Gottes Geist bewirkt, dass er genau dich heute vielleicht anspricht. Und gerade wenn wir heute Pfingsten feiern, dann sollte es uns bewusst sein, dass Gott auch durch seinen Heiligen Geist immer noch so handelt. Er begegnet Einzelnen. Er fügt Begegnungen, Begebenheiten und so weiter, damit wir ihn erkennen können. Der Heilige Geist schafft immer wieder außergewöhnliche Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wir lesen hier in Vers 4, als er aber aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Hä? Und Simon Petrus protestiert sofort. Meister, das haben wir schon die ganze Nacht gemacht und nichts dabei gefangen. Und den Grund seines Protestes beschreibt ein Kenner so. Die besten Fänge werden nachts im tiefen Wasser gemacht. Tagsüber wurden höchstens im seichten Wasser gefischt. Und Jesus schickt Petrus und seine Freunde und Leute, die dabei waren, wieder hinaus ins Tiefen. Die sollen noch mal fischen. Und Petrus ist der Fachmann und sagt, geht doch nicht, macht man nicht, macht kein vernünftiger Mensch. Wenn die Bootsbesatzung sich die ganze Nacht hindurch ohne Ergebnis abmüht, wie soll sie jetzt am Tag noch einmal in die gleiche Arbeit einsteigen? Wie will der Nazarener aus dem Bergland und der Nichtfachmann Jesu wissen, was zu tun ist. Petrus ist in Sachen Fischfang der Fachmann, nicht Jesus. Aber hier, und so ist das oft im Leben, entscheidet nicht das Wissen. Hier entscheidet der Gehorsam. Petrus, der Jesus ja schon kannte, auf jeden Fall durch die Heilung seiner Schwiegermutter, zeigt großen Respekt vor Jesus. Und obwohl er fachlich sicher die richtigen Argumente hatte, um Jesus vom Gegenteil zu überzeugen, sagt er: Meister, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Alles, was er weiß, alle Erfahrungen, die er hat, alle Bedenken, die sicherlich in ihm aufstiegen, alles das wirft er über Bord und sagt: Ich mache das, was Jesus sagt. Ich mache das, was Gottes Wort sagt. Ich, Petrus, als der verantwortliche Chef in diesem kleinen Fischereibetrieb, will auf dein Wort hin. Das heißt, er braucht nicht, wie das damals bei den Nazarenern war, erstmal ein fettes Wunder, um das zu tun, was Jesus sagt, sondern er wirft die Netze aus, wider besseren Wissens, wider gegen alles, was er eigentlich an Erfahrung, an Vorstellungskraft und an Möglichkeiten eigentlich sich ausmalen konnte. Einfach, weil Jesus es sagt. Dieser Petrus, mein lieber Mann, der fordert mich heraus. Der fordert uns heraus. Wo haben wir je auf Jesu bloßes Wort hin gehandelt? Nicht, weil wir es uns vorstellen können, weil es gerade richtig erscheint in der Situation. Nicht, weil wir alles früher und wieder abgewägt haben und zu dem Schluss gekommen sind: Ja, das mit Jesus klingt ganz vernünftig. Dann mache ich das auch. Wo haben wir, einfach weil Jesus, weil sein Wort irgendwas sagt zu uns, was vielleicht nicht in unseren Erfahrungshorizont passt, je gesagt: Ja, mache ich. Wo haben wir auf Zeichen verzichtet und einfach etwas getan, was sein Wort sagt? Wo haben wir unsere ach so logischen Einwände überwunden und gemäß Jesu Willen einfach gehandelt? Wie oft versuchen wir zu erklären, warum wir manches nicht tun, obwohl es Gottes Wort sagt? Ist ja logisch, können wir ja auch. Es gibt immer logische Gründe. Ich sage es noch ein bisschen härter: Wo haben wir unsere Besserwisserei zurückgesteckt? Denn sind wir als Christen nicht auch oft der Meinung, manches besser zu wissen als Gottes Wort? Und sie taten es, steht hier ganz einfach geschrieben. Die Bootsbesatzung zog auch noch mit. Und das Ergebnis war ja dann klar. Das überzeugte sie vollends. Sie fingen eine große Menge Fische und ihre Netze wollten zerreißen. Ohne Gehorsam, also ohne dass sie das getan haben, hätten sie kein Wunder erlebt an diesem Tag. Bin ich mir sicher. Sind Wunder bei uns so selten, weil auch der Gehorsam, dieser klare, reine Gehorsam, so selten geworden ist? Ich glaube, hier ist es dringend nötig, einmal innezuhalten und ehrlich über diese Fragen auch nachzudenken. Vielleicht hat Gott ja schon längst zu dir geredet. Und er hat dir vielleicht sogar genau gesagt, was du tun sollst. Aber du machst es nicht. Dann wundere dich bitte nicht, dass auch nicht das geschieht, was Gott zugesagt hat. Ich hatte Menschen betreut, und sowas passiert ja in jeder Gemeinde, bin ich mir ziemlich sicher. Ich durfte mal einen Menschen betreuen, der große, große seelsorgerliche Not hatte. Und dann haben wir über viele Dinge gesprochen. Und irgendwann sind wir mal an den Punkt gekommen, wie sieht das denn aus? Hat Gott mal was zu dir gesagt, was du tun sollst oder so? Ja, hat er. Es war ein ganz banales Ding. 20 Jahre vorher hat Gott ihm gezeigt, er soll den Schritt klar gehen in die Taufe. Und er hat es nicht gemacht. Und er wunderte sich, dass nichts passiert. All die 20 Jahre. Und ich glaube, an dem Punkt musste er wieder ansetzen, an diesem Gehorsam. Ich will jetzt nicht für Taufe werben, sondern das hat damit zu tun. Es gibt ganz oft Situationen in unserem Leben, da hat Gott was gezeigt. Wir tun es einfach nicht. Es gibt tausend Gründe, es nicht zu tun. Logische Gründe. Aber Gott hat gesprochen. Und Gott hat einen Anspruch darauf, dass wir das tun, was er sagt. Die Geschichte hier im Lukas ist noch nicht zu Ende. In Vers 8 kommen wir jetzt an den wirklich entscheidenden Wendepunkt dieser ganzen Geschichte, dieses ganzen Geschehens. Ich lese uns nochmal die Verse 8 bis 10. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir. Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle, die mit ihm waren, erschraken über den Fang, den sie getan hatten. So auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gefährten waren. Und da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Wow. Petrus erkennt, dass Jesus wohl doch mehr ist als nur ein cooler Prediger oder ein begabter Rabbi. Ja, er erkennt sogar mehr, dass er sogar mehr als ein Prophet ist. Es ist letztendlich nicht einmal das Wunder selbst, das ihn in die Knie zwingt. Er sieht die Kraft Gottes, die ihn konfrontiert. Er sieht etwas, er nimmt es wahr, dass Gott nicht nur irgendwas Philosophisches ist, sondern er findet die Kraft Gottes. Und er erkennt, dass er ein Sünder ist. Er erkennt es. Dem erzählt das gar keiner. Er erkennt es selber in der Begegnung mit der Kraft Gottes. Während Jesus offensichtlich Gottes Sohn ist und völlig sündlos und heilig ist. Er erkennt es, indem Jesus handelt. Es wird nicht ausgesprochen, aber es ist mehr als deutlich. Gott und ein Sünder, die gehen nicht zusammen. Und die ganze Erkenntnis kommt nicht über eine feurige Bußpredigt, sondern einfach daher, dass Petrus das Handeln Gottes erlebt. Das lässt ihn deutlich erkennen, ich kann vor dir weder mit meiner frommen Herkunft noch mit meinen Hilfsdiensten letztlich bestehen. Geh weg von mir, Herr, ist seine Reaktion. Jesu soll ihn also verlassen. Nicht mehr ins schwiegerelterliche Haus nach Kapernaum kommen, nicht mehr seine Freundschaft in Anspruch nehmen. Geh weg. Und Petrus begründet sein Handeln sogar selbst. Denn ich bin ein Sünder. Da redet niemand über Sünde. Er erkennt es. Ein Sünder ist der, nicht der etwas Falsches tut. Das ist die Konsequenz aus der Sünde. Ein Sünder ist der, der das von Gott für dein Leben gesteckte Ziel verfehlt. Der das an dem vorbeigeht, der das Ziel verfehlt, was Gott für dein Leben hat. Petrus erkennt, dass das, was Gott für sein Leben eigentlich hat, nämlich in Heiligkeit bei ihm zu sein, dass er das verfehlt. Das erkennt er. Und aus dieser Begründung her sind es viele, die Sünder sind. Ich bin ein Sünder, sagt Petrus. Und das bedeutet, dass er sich bis ins Tiefste hinein vor Gott beugt. Denn dies sagt der fromme Petrus. Das ist uns oft nicht bewusst. Der sich am Jordan von Johannes hat taufen lassen. Der Petrus, dessen Haus sich Jesus als Zentrale für seinen Dienst ausgesucht hat. Der Petrus, der erlebt hat, dass seine Schwiegermutter auf ein Wort hin Jesu gesund wurde. Und dieser fromme Jude Petrus macht hier reinen Tisch, indem er sagt, ich bin ein Sünder. Das passt oder passte schon damals nicht ins Lebensgefühl, auch der damaligen Zeit nicht. Genauso wenig, wie es in unser heutiges Lebensgefühl hineinpasst. Und doch war diese Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit des Petrus zutiefst nötig. Es ging nicht dabei, sich irgendwie minderwertig zu fühlen. Es ging dabei, den Grund zu erkennen, warum ich vor Gott nicht bestehen kann. Und wie gesagt, nicht durch eine flammende Bußpredigt, die Petrus völlig demotivierte, sondern schlicht und ergreifend, dass er Jesus wahre Identität und Kraft erkannte. Ich bin mit Falks an einem Punkt einig. Ich glaube, Menschen beschimpft, sie als üble Sünder darstellt, dass das nicht funktioniert. Das hat noch nie funktioniert und das wird auch nie funktionieren. Aber ich glaube, dass wir dennoch über Sünde reden müssen. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, wer wir vor Gott sind, von Gott selbst kommt. Und wir finden sie da, wo wir das erleben, dass Gott Kraft ist, dass Jesus mitten unter uns ist, dass er handelt, dass es nicht nur eine Philosophie ist oder eher ein Gedanke ist, sondern dass es eine Realität ist. Und wenn wir als Kinder Gottes, als Christen einer Gemeinde in dieser Kraft leben, und das ist uns verheißen seit Pfingsten, werden die Menschen erkennen, wie ihr Zustand vor Gott ist. Wir brauchen ihnen das nicht zu sagen, sondern ich glaube, das ist eine Wirkung, eine Kraft des Geistes. Petrus erlebte den gigantischen übernatürlichen Fischfang zunächst nicht nur als großen Segen, sondern es war für ihn ein Schrecken. Ein Schrecken, der ihm klar machte, wie groß Gott wirklich ist. Ist uns bewusst, wie groß Gott ist? Leben wir so, dass diese Größe Gottes sichtbar wird durch uns? Er erlebte die Größe Gottes als Gegenwart Gottes, die den sündigen Menschen, ja, so sagt es die Schrift auch, im Gericht verzehrt. Und davor kapitulierte er. Aber in seiner Kapitulation erfährt er jetzt das Entscheidende, nämlich die Gnade. Die Gnade Jesu. Jesu Reaktion ist total anders, als Petrus es erwartet hatte. Kein Strafgericht. Nicht, siehst du, du übler Sündler, schon richtig, dass du gehst, hau ab. Das macht er nicht. Sondern unendlich barmherzig. Fürchte dich nicht. Deshalb ist Jesus gekommen, damit er da, wo wir kapitulieren müssen, er in diese Bresche springen kann und das eigentlich uns zustehende Strafgericht auf sich nimmt, um uns aus der Macht Satans und der Sünde zu reißen und uns frei zu machen. Hier wird die Grundlage gelegt, die Petrus veranlasste dann doch noch von ganzem Herzen, und zwar in seiner Schwachheit, aber mit aller Hingabe, Jesus zu folgen und ein Leben in der Kraft Gottes zu führen. Und bei aller Schwachheit, die wir durch das Leben des Petrus sehen, nach all diesem Erleben geht er sogar aufs Wasser mit Jesus und er verleugnet ihn. Also zwei ganz große Höhepunkte in seinem Leben noch. Und trotzdem, in seiner Schwachheit, erfolgt Jesus bis zum Schluss. Und er bleibt bei ihm. Und Petrus wird nicht umsonst als der Fels der Gemeinde genannt. Fürchte dich nicht. Ich heile deinen Zerbruch, dein Versagen, dein vor Gott nicht genügen können, deine Sünde. Fürchte dich nicht. In der Bibel symbolisiert dieser Zuspruch, fürchte dich nicht, immer, dass Gott mit dem Betreffenden noch etwas vorhat, noch einen Weg gehen wird. Dass es einen gemeinsamen Weg gibt. Ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Leben. Petrus erkennt, ich kann nicht bestehen davor, vor der Heiligkeit Gottes. Seine Tendenz, ich hau ab, ich gehe weg. Jesu Tendenz, ich sage, nein, bleib. Wir gehen zusammen diesen Weg. Im Falle des Petrus ist dies eine spezielle Aufgabe. Menschenfischer wird er. Jetzt setzt Petrus, der sich selbst als Sünder erkennt, Jesus setzt Petrus, der sich selbst als Sünder erkennt, als Missionar für sein Reich ein. Eine unglaubliche Perspektive tut sich vor Petrus auf. Und auch vor dir öffnen sich unglaubliche Perspektiven, wenn du Jesus in dein Leben hineinwirken lässt. Die Voraussetzung dazu ist aber das Erkennen, dass du vor Gott nicht bestehen wirst und dass du das Heilswirken Jesu, das, was am Kreuz passiert ist, dass du das brauchst und dringend nötig hast. Heute feiern wir Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Eine der wesentlichen Aufgaben des Heiligen Geistes ist doch die, dass wir erkennen können, wo wir vor Gott stehen. Und dass wir Jesus Christus brauchen, um wieder mit Gott versöhnt zu werden. Der Heilige Geist deckt die Trennung auf, aber er weist uns auch den Weg zur Heilung. Auch wenn es kein gesellschaftlich akzeptierter Gedanke ist, es ist der Weg Gottes. Zudem ist der Heilige Geist auch der Tröster, der uns nicht im Zerbruch lässt, sondern uns wieder aufrichtet und uns beisteht, den Weg mit Gott gemeinsam zu gehen. Er gibt uns Kraft, göttliche Kraft und Vollmacht, diesen Weg bis zum Ende zu gehen und dabei die Werke zu tun, die Christus gewirkt hat. Selber derjenige zu sein, der andere Menschen die Kraft Gottes zeigt, damit sie erkennen, auch sie brauchen die Gnade Christi. Dabei müssen wir den Menschen nicht sagen, dass sie üble Sünder sind, sondern ihnen aufzeigen, wie groß und heilig und liebevoll Gott ist. Dann werden sie selber erkennen, dass sie vor ihm nicht bestehen können und die Gnade Christi brauchen, um mit Gott für ein Leben in Ewigkeit versöhnt zu werden. Petrus erkannte das. Petrus war aber schon vorher gehorsam, indem er tat, was Gott sagte. Zu vielen von uns hat Gott gesprochen und konkrete Verheißungen, aber auch konkrete Anweisungen gegeben. Aber nicht immer waren wir gehorsam und sind diese Schritte auch gegangen. Mit der Ausgießung seines Heiligen Geistes an Pfingsten wurde der Heilige Geist eine Kraft und Realität, die Kinder Gottes immer wieder zurück zu Jesus leitet. Und auch die, die noch keine Kinder Gottes sind, hin zu Jesus leitet. Der uns immer wieder daran erinnert, was er uns schon zugesagt hat und der uns zurückführt an den Platz, an den Gott uns haben möchte. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns mit Macht daran erinnert. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich bete, dass du uns deinen Heiligen Geist heute schickst und schenkst, der uns erkennen lässt, wo wir vor dir stehen, der uns erkennen lässt, der uns daran wieder erinnert, wo du schon in unser Leben hineingesprochen hast, wo du uns vielleicht sogar auch Verheißungen gegeben hast, denen wir nicht mehr vertrauen, denen wir nicht mehr glauben. Herr, dann ist der Zeitpunkt, heute das neu mit dir zu klären. Vielleicht erinnert uns der Heilige Geist, dein wunderbarer Heiliger Geist, auch daran, dass manches in unserem Leben, ja, dass wir da eigene Wege gehen. Wo wir vielleicht sogar ganz logische Gründe für haben, es nicht zu tun. Und doch sagst du, tu's. Tu einfach das, was ich dir sage. Und Herr Jesus, aus uns alleine finden wir die Kraft nicht. Aber in deinem Heiligen Geist gibst du uns die Kraft. Und Herr, ich bete, dass du uns diese Kraft gibst. Und ich bete, dass dein Heiliger Geist dann auch in unserem Leben diese Zuspruch, diese Zusage lebendig macht. Fürchte dich nicht. Dass wir bei dir bleiben können. Dass du uns den Platz bei dir, meinem Vater im Himmel, erkauft hast. Und ich bete, dass wir in dieser Geborgenheit immer wieder leben und hineinfinden. Amen.